SRF 1. SRF 1.
Dass unsere Weltmeere mit Mikroplastik verunreinigt sind, das wissen wir. Dass aber auch Seen mittlerweile mit Mikroplastik verschmutzt sind, das hat jetzt ein internationales Forschungsteam genauer untersucht und kommt zum Schluss, dass das Ausmaß der Verschmutzung höher ist, als man eigentlich erwartet hat. Das betrifft auch Seen, die als Trinkwasserquelle genutzt werden, wie zum Beispiel der Lago Maggiore oder der Luganersee bei uns in der Schweiz. Ja, wie kommt eigentlich Mikroplastik in See und was heisst das für unsere Gesundheit? Antworten gibt es in dieser Stunde Treffpunkt mit der Sandra Schiess am Mikrofon. Bangles und Be with you am 6 Minuten ab 10 in der Sendung Treffpunkt. Forschende sind überrascht über die Menge von Mikroplastik, die sie weltweit in Seen gefunden haben. In ein paar Seen ist die Konzentration sogar höher als im besonders belasteten Meeresgebiet. Auch in der Schweiz hat man in Seen Mikroplastik gefunden, im Genfersee zum Beispiel, aber auch im Lago Maggiore oder im Luganersee, die beiden letzten Seen, die ja auch als Trinkwasserquelle genutzt werden. Ich wechsle jetzt noch auf Hochdeutsch. Mit mir verbunden ist nämlich Kathrin Attermeier. Sie ist Biologin an der Uni Wien und hat ihre Doktorarbeit über Binnengewässer gemacht. Frau Attermeier, schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Ja, verschiedene Einzelstudien und jetzt auch Ihre neue internationale Studie zeigen die Tatsache, dass Mikroplastik weltweit auch in Seen zu finden ist. Erstaunt Sie das zuerst mal?
Also in erster Linie war es nicht besonders erstaunlich, was wir da gefunden haben. Also es gibt schon verschiedene Einzelstudien, die das gezeigt haben, dass man eigentlich überall Plastik finden. Es wurde in Böden nachgewiesen, in den Meeren bis in die Tiefsee hinein und auch auf Gletschern. Also generell war es für uns jetzt nicht so erstaunlich, weil Mikroplastik auch einfach aus ganz vielen verschiedenen Quellen kommen kann und über viele verschiedene Wege in die Umwelt gelangt.
Da sind wir bei einem wichtigen Punkt. Mikroplastik, das sind Plastikseile, Sie korrigieren mich immer, die kleiner sind als 5 mm. Da ist natürlich genau. Die Frage auch, wie gelangt Mikroplastik in die Seen? Da haben wir einen Hörer, SRF1-Hörer, der René Staub, der uns geschrieben hat, was die meisten Leute nicht wissen, ist, dass ca. 70% des Mikroplastik vom Reifenabrieb, Schuhsohlen, Faserabrieb, von Kleidern herführt. Deshalb erstaunt es ihn jetzt nicht, dass man in der Schweiz im Luganersee mit auch einem großen Reiseaufkommen und Schwerverkehr so viel gefunden hat.
Ja, das ist exakt richtig. Also Reifenabrieb ist einer der größten Mikroplastikquellen, die wir für Seen oder auch Bäche und Flüsse gefunden haben. Jetzt in unserem Fall sind die Mikroplastikpartikel zum Teil etwas größer gewesen, weil wir bis nicht klein, also nur größer als 250 Mikrometer bestimmt haben. Aber generell, wie ich schon gesagt habe, kommt Plastik über so viele Wege rein. Also es kann über die Atmosphäre eingetragen werden. Und dann ist natürlich, je größer der See, desto mehr Plastikpartikel. Und der Luganersee und Lago Maggiore, das sind ja beides auch sehr große Seen mit einer großen Oberfläche. Des Weiteren aus dem Einzugsgebiet, also alles, was rundherum, wo Wasser abgeführt wird in die Seen, alles und alle Menschen, die dort leben, haben natürlich auch einen Eintrag dann. Also urbanisierte Gebiete, Städte, Siedlungen sind große Einzugsquellen. Und auch wenn Klärwerke in die Gewässer klären oder das Wasser abführen, das sind die Hauptquellen, die eigentlich dann das Mikroplastik in die Seen geben.
Das internationale Team hat weltweit 38 verschiedene Seen untersucht. Sie haben es gesagt, darunter auch der Lago Maggiore und der Lago di Lugano in der Schweiz. Alle weisen also diese Spuren von Mikroplastik auf. Gehen Sie davon aus, dass weltweit jeder See mit Mikroplastik belastet ist und nicht nur diese 38?
Mittlerweile kann man sagen, es ist natürlich schwierig, alle Seen zu untersuchen, aber dadurch, dass es wirklich bis in die Arktis, bis auf die Gletscher gefunden wurde und über die Atmosphäre auch übertragen werden kann, gehen wir davon aus, dass man in fast allen, also weltweit Seen, Mikroplastik finden kann.
Von welchen Plastikprodukten stammen denn diese Mikroteilchen vor allem?
Was wir in unserer Studie gefunden haben, ist halt, dass es vor allem Fasernfragmente sind, also aus Zersetzungsprodukten von Plastikartikeln. Und da findet sich natürlich ganz viel in Flaschen, Trinkflaschen, die die Menschen nutzen, Verpackungsmaterialien und dann natürlich auch das synthetische Gummi an den Reifen, was einen großen Einfluss hat. Es ist auch eine der großen Quellen, ist die Kunststofffasern unserer Kleidung, also vor allem Sportkleidung, die dann gewaschen wird und nicht in Klärwerken dementsprechend gereinigt wird, kann dann auch in die Seen gelangen.
Die beiden Schweizer Seen gehören also zu den drei Seen, die am meisten belastet sind. Mehr belastet sogar als die Plastik-Hotspots der subtropischen Ozeane. Das tönt jetzt für mich ziemlich schlimm. Auf der anderen Seite sind in diesen beiden Seen etwas mehr als 5 Mikropartikel pro 1000 Liter Wasser, was ja wieder eher nach wenig tönt. Was soll man davon halten?
Ja, also es ist, wenn man es mit anderen Gewässern vergleicht, klingt es erstmal, also sind es viel mehr, als man jetzt in Meeren findet, aber andererseits sind natürlich 5 oder 11 Partikel, knapp über 11 Partikel, was ja in einem der Seen der Fall war, nicht so viel. So, aber wir wissen natürlich noch nicht, wie sich diese Partikel auswirken auf die Organismen, die im Gewässer leben und auch auf den Menschen. Das heißt, wir können noch gar nicht sagen, was viel ist und was wenig ist in diesem Zusammenhang.
Da hängen wir nachher gleich ein. Wir haben ein Gespräch aufgezeichnet mit einem Forscher von der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt. Das hören wir dann gegen 20 nach 10. Geben Ihnen diese Mengen Anlass zur Sorge oder überhaupt der Umstand, dass Mikroplastik nachweisbar ist?
Ja, ich finde, der Umstand, dass man überall Mikroplastik findet, ist schon besorgniserregend. Das heißt ja, dass der Mensch überall schon bis in die entlegensten Gebieten seinen Fingerabdruck hinterlassen hat. Und wie ich schon gesagt habe, auch wenn die Konzentration im Moment noch klein erscheint, die Plastikproduktion oder Kunststoffproduktion weltweit soll noch weiter ansteigen. Und wenn wir nicht jetzt eigentlich handeln, dann und auch die Auswirkungen auf unsere Ökosysteme und die Organismen, die dort leben, untersuchen, ist es schwierig aufzuhalten, das Ganze, denke ich.
Und handeln heißt jetzt aus Ihrer Sicht, was wäre als erstes zu tun?
Also ich sitze immer gerne bei den Menschen selber an dem Individuum. Es gibt natürlich auch technische Möglichkeiten, das Ganze, das Wasser zu klären, von Mikroplastik und anderen Partikeln zu reinigen. Und selber halt der Mensch kann darauf achten, was er für Produkte verwendet, also wie kann er Plastik vermeiden, das Plastik richtig entsorgen und in den Wiederverwertungskreislauf einführen oder auch jetzt auf Kleidung aus Kunststofffasern zu verzichten.
Katrin Attermeier, sie ist Biologin an der Uni Wien und hat ihre Doktorarbeit über Binnengewässer gemacht. Sie bleibt Gast in unserer Sendung und frage an Sie, wo es Wunder nimmt, wo uns jetzt zuhören. Wenn Sie wissen, dass es jetzt auch in unserer See Mikroplastik hat, gehen Sie denn noch schwimmen? Ist das für Sie etwas, wo Sie sagen, ja, ist mir gleich, ich gehe trotzdem noch? Oder nein, ich überlege mir jetzt, weil ich das vielleicht auch gar nicht so gewusst habe, ob ich das überhaupt noch machen werde. Da würden wir gerne mit Ihnen darüber diskutieren, aber auch Fragen beantworten rund um das Thema, wenn Sie uns eine Spruchnachricht machen auf 079 132 132 1, so erreichen Sie uns oder via srf1.ch via Kontakt ins Studio. Mikroplastik in See und auch im Trinkwasser und in der Erde, ja, was heisst das in Bezug auf unsere Gesundheit? Was weiss man da schon? Antworten gibt es gerade von Peter Wick, Zellmolekularbiologe an der EMPA.
Es gibt auch gar nichts zu lachen und trotzdem ist es Spass. In diesem Lied gibt es keine Helden und es gibt keinen Schlachtalarm. Es gibt auch keine Verlierer, viel weder morgen noch fern. In diesem Lied passiert kein Unglück, da kommst du nicht ins Paradies. und niemand träumt vom Geschäftserfolg und niemandem geht's weiss. Wieso kein Supermarkt, kein Palmenseifenbad? In diesem Lied gibt's kein Spitzensport. Das Lied, das braucht kein Schnur. Das Lied ist noch nicht fertig und trotzdem hört's mich auf.
Gerade 20 Minuten ab 10 ist es der Treffpunkt bis um 11 Uhr auf dem 1. Plastikabfall bis an zur kleinsten Mikroplastik, ja, das finden wir auf der ganzen Welt, überall und auch in Gewässern und Seen. Und von diesem Mikroplastik haben wir es heute in der Sendung Treffpunkt. Und wenn jetzt wissen, machen uns die kleinen Teile krank und was weiss man schon davon? Einer, der auf die Frage Antworten hat, ist der Peter Wick. Er ist Zellmolekularbiologe an der EMPA, der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt. Letzter ist bekannt worden, dass es Mikroplastik bis ins Blut hineingeschafft hat. Ob es bis jetzt etwas Ähnliches gibt, das erfahren wir jetzt. Der Jörg Göninger hat von Peter Wick wissen, wie man sich das vorstellen kann.
Also ich vermute, dass die Mikroplastikanteile über den oralen Weg in den Körper kommen, also über Nahrungsaufnahme, vielleicht auch etwas über Inhalation. Aber ich denke, es kommt über den oralen Weg.
Mhm. Sonst weiss man aber noch nicht, ob Mikroplastik irgend auf einem Weg ins Blut kann kommen.
Nein, aber man muss mal herausfinden, welchen Typ Plastik das man findet. Dann kann man zurückgehen, wo die Anwendung oder welcher Plastik in welcher Anwendung ist. Klar, wir haben zum Teil Katheter, die angesetzt werden, wenn man irgendwo ein Medikament braucht. Das ist eine Plastikquelle. Ob dort etwas ins Blut gelangt, weiß ich nicht. Das müssen wir genauer anschauen. Ich gehe aber davon aus, dass man einfach eine schleichende Kontamination von Nahrungsmitteln haben, Verpackung, die Artikel freisetzt, die in die Lebensmittel geht, und dass man über die Zunahme von Wasser, Nahrungsmitteln, dass man am ehesten so in Kontakt kommt.
Das heisst, wenn ich Sie richtig verstehe, Peter Wick, dass man, es kommt darauf an, was für ein Plastik das ist, wo das schafft.
Genau, das ist Gegenstand von der Forschung, weil Mikroplastik ist ja nicht Mikroplastik. Wir haben eine gute Handvoll von industriellem verwendetem Plastik, wo wir überall haben. Ich glaube, man könnte sagen, wir sind im Zeitalter von Plastik. Aber wir wissen in dem Sinn nicht, wie der Plastik altert, welcher Plastik das wie altert, was sind die chemischen Veränderungen, die der Plastik erfährt, wenn er zum Beispiel jahrelang im Salzwasser liegt oder monatelang am UV-Licht exponiert ist. Und ich gehe davon aus, dass es eigentlich immer gemischt sind. Unter Umständen auch mit anderen Stoffen aus der Umwelt, die quasi an der Oberfläche von den Partikeln haften bleibt. Und so einfach wie die Frage ist, so komplex und herausfordernd ist deren Beantwortung und auch im Moment die richtigen Schlüsse zu ziehen.
Gleichwohl weiss man schon etwas, wie der menschliche Organismus auf Mikroplastik reagiert?
Also wir reden hier wahrscheinlich von einem Gemisch. Es wird am Plastik werden Zusatzstoffe zugegeben, damit man es besser verarbeiten kann. Beim Altern werden die Stoffe unter Umständen freigesetzt, neu bindet an die Partikel. Und nachher hat man eigentlich immer die Herausforderung, dass man das Gemisch muss beurteilen muss. Und man weiß dann nicht immer genau, was ist der Treiber für einen negativen Effekt oder kann man das technisch umgehen. Das ist Teil von der Forschung, wo man in dem Sinne verstehen muss, wie altert ein Plastik in der Umwelt. Wenn man quasi jetzt eben das Gemisch nimmt, angenommen, es hat noch Umwelttoxin, was auf deren Oberflächen ablagert, dann ist wieder die Herausforderung, was ist der Effekt von Plastik, was ist der Effekt von diesen Toxinen, die per Zufall halt mittransportiert wird. Es gibt Studien, die sagen, dass sehr kleine Plastikpartikel, also da sind wir massiv unter 1 Mikrometer, also bei 200 Nanometer, dass solche Partikel biologische Barrieren überwinden können und in Zellen und Gewebe vordringen können, wo größere Partikel nicht können. Das aber allein ist noch kein toxikologischer Befund. Erst wenn man eigentlich dann die Schädigung sieht von dem Gewebe, von diesen Barrieren, dann redet man eigentlich von einem toxikologischen Befund. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Hauptroute über die orale Route ist, dann kann man schon sagen, dass der Magen-Darm-Trakt von Natur aus gewohnt ist, unsere Nahrungsmittel aufzuschliessen, Nährstoff gezielt aufzunehmen und den Rest scheiden wir aus. Und jetzt ist die Frage, welche Plastiksorten überleben den Aufschluss? Und ich gehe aber auch davon aus, wenn das mit einem Nahrungsbrei aufgenommen wird, ist der Darm in dem Sinn so ausgestattet, dass er sich nur das nimmt, was er braucht. Und das, was er nicht braucht, lässt er liegen. Und von dort her gehe ich auch davon aus, dass der grosse Teil wieder ausgeschieden wird. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich eine Fraktion, die vielleicht wirklich den Weg findet und schlussendlich nachher im Blut im ganzen Körper verteilt. Wobei auch hier wieder zu sagen ist, da müssen wir dann spezifisch die Leberen und Nieren anschauen, weil das sind unsere Entgiftungsorgane. Was passiert mit diesen Materialien dort? Sind sie klein genug, dass sie wieder ausgeschieden werden? Und so weiter. Also da akkumulieren sich ganz viele Fragestellungen, die momentan Gegenstand von der Forschung sind.
Man hat ja so Konzentrationen jetzt eben auch in Schweizer See gemessen. Jetzt redet man da von 5 bis 15 Partikel pro 1000 Liter Wasser. Ist das jetzt eine relevante Konzentration, so 5 bis 15 Partikel pro 1000 Liter Wasser?
Ich kann es nachvollziehen, dass es schwierig ist, zu einordnen. Grundsätzlich kann man sagen, und das geht zurück auf Paracelsus, Dosis macht das Gift. Und das ist genau der Punkt, solange dass man nicht weiss, welche Plastik mit welchen Kontaminationen man vor sich hat, weiss man auch noch, wo nicht die Grenzen ist von dieser Dosis, wo es dann wirklich kritisch wird. Was ich kann sagen, ist, dass das Forschungsthema aufgegriffen hat. Es sind an verschiedenen Stellen oder verschiedenen Ländern und inklusive EU sind Fördermittel schon gesprochen worden. Es werden jetzt Konzepte entwickelt, wie man vorgehen will. Systematisch ist da eigentlich das Schlüsselwort. Und ich denke, in 3 bis 5 Jahren, wenn die Projekte dann abgeschlossen sind, die jetzt gestartet worden sind, dann wissen wir sicher mehr.
Grundsätzlich, Herr Wick, müssen wir uns Sorgen machen?
Wie ich gesagt habe, wir leben im Zeitalter von Plastik. Ich glaube noch nicht, dass man sich Sorgen machen muss. Aber wir müssen es genau beobachten, verstehen, lernen, um nachher die richtigen Schlüsse zu ziehen, die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Und da sind wir ja eigentlich schon auf gutem Weg, dass wir versuchen, den Stoffkreislauf zu schliessen, damit wir nicht noch mehr quasi Plastik in der Umwelt akkumulieren und durch das nachher noch mehr in dem Sinn exponiert sind.
Sagt Peter Wicker, ist Zellmolekularbiologe an der EMPA, der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt. Ein Interview mit ihm, das man auch nachlesen kann, finden Sie auch bei uns auf der Seite auf srf1.ch. Mikroplastik in See, unser Thema also in dieser Stunde Treffpunkt. Unsere Frage an Sie, wie ist es, wenn Sie das jetzt hören, gehen Sie da trotzdem noch in See schwimmen oder sagen Sie vielleicht, ja, eigentlich habe ich das gar nicht so gewusst, dass es so schlimm ist, würde ich mir vielleicht vielleicht jetzt noch einmal überlegen. Der Franz Wagner hat uns geschrieben aus Ulm und er sagt, natürlich ist es für einen denkenden Mensch keine Überraschung, dass Plastik nicht einfach so verschwindet. Ich verwende schon mein ganzes Leben lang nur Textilien aus Naturfasern und verzichte ganz auf Kunstfasern. Ich bin 58 Jahre alt. Herr Wagner, danke schön für das Mail zu uns ins Studio. Das können Sie auch jederzeit machen auf srf1.ch. Kontakt ins Studio oder gerne auch via Spruchnachricht auf 079 132 132 1.
Dans sa chambre, Joël et sa valise. On regarde sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Joël est barré.
Jones, I've seen that face before. Verkehrsinfo SRF von 10.31 Uhr auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden. 1 Kilometer Stau ab Quinto. Und in der Region Zürich Stau oder stockender Verkehr auf dem Nordring Richtung St. Gallen ab dem Limmataler Kreuz und folglich auf dem Westring ab Urdorf Süd.
In your little corner of the world, you could roll around the globe and never find a warmer soul to know. Oh, I saw you by the wall, 10 of your 10 soldiers in a row, with eyes that looked like ice on fire, the human heart a captive in the snow. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh, Nikita, so, oh, lucky there is the other side of any given light and time, counting tempting soldiers in a row. Of me, do you ever see the letters that I write? When you look up through the wire, Nikita, do you count the stars at night? And if there comes a time, guns and gates no longer hold you in, if you're free to make a choice, just look towards the west and find a friend. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh, Nikita, so, Nikita is the other side of any given light and time, counting tempting soldiers in a row. Oh no, Nikita, you'll never know. Keep time.
Das ist die Sendung Treffpunkt noch bis um 11 Uhr zum Thema Mikroplastik in Seen, wo man nachgewiesen hat in einer neuen internationalen Studie. Wir haben gerade vorhin auch vom Zellmolekularbiologen an der EMPA, Peter Wick, gehört, wie Mikroplastik in unser Blut kommt. Und zwar passiert das über die Luft-Blut-Barrieren in der Lunge, aber unsere Leber, die Milz und auch die Nieren versuchen jeweils, die Fremdstoffe auszuscheiden. Mikroplastik haben niederländische Forscher im Blut nachgewiesen. Allerdings, sagt der Peter Wick in einem Interview, das sie auch bei uns auf SRF1.ch finden, ist die Datenlage noch sehr dünn und man kann auch noch nicht sagen, ob es wirklich schädlich ist. Mikroplastik in See, Thema bei uns in dieser Stunde Treffpunkt, wo wir zusammen mit der Katrin Attermeier, Biologin an der Uni Wien, auf eine Studie schauen, die weltweit 38 Seen untersucht hat und eben hat können nachweisen, dass Mikroplastik nicht nur in den Meer, sondern eben auch in Seen vorkommt. Wir haben von Ihnen dann wissen, wie ist das für Sie, wenn Sie wissen, dass Mikroplastik in Seen ist, ist das auch ein Grund, um zum Beispiel nicht mehr in den See zu baden? Jürg Oeninger, Produzent von unserer Sendung, wir haben hier dazu, glaube ich, direkt keine Antworten bekommen, aber sonst ein Haufen zu Mikroplastik.
Ja, genau. Also es gibt eine Mail, wo viel Denkanstöße drin sind. Es sind ein SRF1-Hörer, schreibt zum Beispiel, wir müssen jetzt umdenken und uns überlegen, ob wir der nächsten Generation die Aufgabe überlassen oder ob wir das erledigen sollen, nämlich zum Beispiel PET-Flaschen, Plastikverpackungen in die Umwelt rühren und Flüsse und Seen damit verschmutzen. Das ist so ein Denkanstoss. Dann gibt es Yvonne San Juan von Zürich. Sie schreibt, warum stoppt man nicht endlich den Handel mit Plastikprodukte, oder man soll nur noch den Plastik eigentlich produzieren, der unbedingt notwendig ist. Da schreibt sie auch, warum stopft man nicht den Handel mit Produkten, die Mikroplastik enthalten? Da muss ich vielleicht ganz klein korrigieren. Mikroplastik gibt es nicht so, sondern der entsteht aus Plastikprodukten. Das ist also kein Produkt, das man da produziert und verwendet. Dann der Roland Weinhardt von Magwil. Er sagt, er schreibt, ich kann mir gut vorstellen, dass Mikroplastik in unseren Seen über das Abwasser, zum Beispiel von der Waschmaschine kommt, via Kläranlagen. Und er weiss nicht, ob das geht überhaupt, dass man das dort rausfiltert, weil die auch mit Bakterien arbeiten, die Kläranlagen. Da weiss ich von einem Bericht, der bei uns vor ein paar Monaten gelaufen ist, dass es eine Möglichkeit gibt, wie man das rausfiltrieren kann. Da kommt jetzt aber noch ein Mail vom Herrn Keller von Frediken, der schreibt, das sei eigentlich auch schwierig, weil der Kunststoff schwimmt ja oben auf und mit Sedimentation, das ist offenbar das Verfahren in der Kläranlage, sei da dann schwierig zu machen. Also da gibt es, glaube ich, auch noch recht Bedarf an Wissen und an Information. Und der Beat Kleiner von Pieterlen, er sagt, für mich ist ganz klar, überall, wo es Plastik gibt, gibt es eben auch Mikroplastik. Und das, er will echt darauf hinweisen, dass wir alle da damit beteiligt sind an dem Ganzen.
Also gerne weiter diskutieren mit uns. Das können Sie machen über srf1.ch, Kontakt ins Studio oder gerne auch via WhatsApp Sprachnachricht auf 079 132 132 1. Und wir reden gerade weiter mit der Expertin bei uns in dieser Stunde, mit der Katrin Attermeier, Biologin an der Uni Wien, die mitbeteiligt war an dieser internationalen Studie und will natürlich auch wissen, was nützt uns jetzt das Wissen, dass es zwar der Mikroplastik in der See hat. Was kann die Forschung mit dem machen?
I'm
Der Lehrseher «More than I can say» am 13 Minuten vor 11. Ja, allein bei uns in der Schweiz landen 600 Tonnen Mikroplastik in den Böden und 15 Tonnen in den Gewässern. In der Natur wird der Plastik von Fisch, Würmern oder anderen Tieren gegessen. Wir alle essen aber mit, nämlich rund 5 Gramm pro Woche. Das entspricht etwa eine Kreditkartengröße. Ja, und dass Mikroplastik auch in See vorkommt, das weiss man zwar, aber das zeigt jetzt auch, und das ist das Thema von unserer Sendung Treffpunkt in dieser Stunde, eine neue internationale Studie, die rausgekommen ist dazu. Mit mir verbunden, und ich wechsle wieder auf Hochdeutsch, ist Katrin Attermeier. Sie ist Biologin an der Uni Wien und hat ihre Doktorarbeit über Binnengewässer gemacht und an dieser Studie mitgeschafft, Frau Attermeier. Ich würde natürlich jetzt gerne wissen, was ist denn an Ihrer Studie jetzt neu und ganz anders?
Ja, guten Morgen nochmal. Also es ist so, dass bisher die Studien sich nur auf wenige Gewässer, auch in nur bestimmten geografischen Regionen beschränkt haben und dass dabei auch nicht standardisierte Verfahren, also die Methode der Probenahme, waren nicht vergleichbar bisher. Unsere Studie ist nun die erste, die die gleiche Methode weltweit bei den 38 verschiedenen Seen eingesetzt haben. Dadurch haben wir eine hohe Vergleichbarkeit und können auch Aussagen dazu machen, woher das Plastik kommt, da wir uns auch angeschaut haben, was für Polymertypen wir haben, was für Fragmente, Fasern, also welche Typen wir haben oder welche Farben diese Partikel haben.
Kann man denn Ihre Resultate mit anderen Studien vergleichen?
Also mit Studien, die ähnliche Methoden verwendet haben, kann man dann schon Vergleiche ziehen. Es gibt auch schon Studien, die sozusagen die Werte aus anderen Studien genommen haben, zusammengeführt haben, um dann auch globale Aussagen zu machen. Aber wie gesagt, die Vergleichbarkeit durch die verschiedenen Methoden, zum Beispiel die Größen, die man nimmt. Wir haben jetzt Mikroplastik definiert als zwischen 5 mm und 250 Mikrometer und andere haben dann ganz andere Größenvergleiche genommen.
Sie haben es vorhin gesagt, 38 verschiedene Seen wurden untersucht weltweit. Nach was für Kriterien hat man diese ausgewählt?
Ja, das ist eigentlich der zweite interessante Punkt der Studie, dass wir möglichst unterschiedliche Seentypen haben wollen, um sozusagen eine repräsentative Stichprobe der Seentypen, die wir weltweit finden, haben. Das heißt, die sind unterschiedlich in Bezug auf ihre Größe oder wie tief sie sind, wie viel Volumen sie haben oder auch wie lange das Wasser dort verbleibt, also wie lange es dauert, bis der ganze Wasserkörper ausgetauscht ist. Da gibt es Seen, die mehrmals im Jahr das Wasser tauschen oder die jetzt Schweizer Seen, der Lago Maggiore oder der Luganer See, die mehrere Jahre brauchen, bis das ganze Wasser ausgetauscht wird und dann natürlich viel mehr anreichern können. Des Weiteren haben wir auch darauf geachtet, wenn ich das noch sagen darf, dass natürlich auch wie der menschliche Einfluss ist in dem Einzugsgebiet, um darauf zu schauen, wo das alles herkommen kann und das möglichst unterschiedlich ist.
Vielleicht können wir das noch mal kurz sagen in Bezug auf den Luganer See, woher das kommt, für alle, die vorher nicht mitgehört haben.
Woher was kommt, wenn ich nochmal nachfragen darf?
Also das Mikroplastik kommt, genau.
Ja, genau. Also der Luganer See ist mittlerer Größe, würde ich behaupten, aber der hat einen sehr, wenn man sagen kann, großen anthropogenen Einfluss, also vom den menschlichen Einfluss ist hier gemeint. Also die Populationsdichte ist relativ hoch. Es gibt verschiedene Entwässerungen von Kläranlagen in den See. Und das Wasser, also die Zeit, wie lange es dauert, bis das ganz ausgetauscht wird, sind hier auch 12 Jahre. Das heißt, da kann sich über lange Zeiträume durch den hohen menschlichen Einfluss auch eine große Partikelanzahl von Mikroplastik anreichern.
Aber heißt denn das, dass wir bis in alle Ewigkeit damit leben müssen, dass es immer mehr Mikroplastik im Wasser, in der Erde oder auch in Lebensmitteln haben wird?
Also meine Vermutung ich vermute, dass wir noch lange damit leben müssen, weil Plastik ja eins der Vorteile des Plastiks ist es ja, dass es nicht abbaubar ist. Das bedeutet aber auch, dass es natürlich nur sehr schwer aus der Natur oder unter hohem technischen Aufwand entfernt werden kann. Also deswegen gehe ich davon aus, dass in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten, wenn auch die Plastikproduktion weiter steigt, dieses Plastik in der Umwelt verbleibt.
Andere Frage, was nützt uns denn das Wissen, das uns jetzt die Forschung liefert?
Also in erster Linie wollen wir natürlich wissen, wie viel Plastik, Mikroplastik ist in den Gewässern und dann woher kommt es, um dann halt Maßnahmen ergreifen zu können, um die Gewässer zu schützen und ihre Leistungen, wir sprechen von sogenannten Ökosystemdienstleistungen, wozu auch die Naherholung gehört oder die Bereitstellung von Trinkwasser, um diese einfach auf Dauer und für die nächsten Generationen auch erhalten zu können.
Ja, da sind wir bei einem wichtigen Punkt. Hat sich denn das Forscherteam auch überlegt, konkret, was passieren müsste, dass es weniger Mikroplastik geben würde?
Also das Forscherteam selber konkret, nein, da haben wir nicht zu geforscht beziehungsweise genau drüber nachgedacht. Das sind dann halt Spekulationen. Also dadurch, dass wir herausfinden konnten, dass es vor allem halt dieses sekundäre Mikroplastik ist, also was aus der Zersetzung von größeren Plastikprodukten stammt, sollte man da zum Beispiel ansetzen.
Würde Sie oder gehen Sie selber auch jetzt in Seen noch baden, obwohl Sie ja wissen, wie viel Mikroplastik da drin enthalten ist zum Teil?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin eine Wasserratte und das ist der Grund, warum ich natürlich auch mich mit der Erforschung von Seen oder Bächen, Flüssen beschäftige, um ihre Funktionsweise und Prozesse zu verstehen und auch um diese menschlichen Aktivitäten oder den Klimawandel und deren Auswirkungen zu verstehen, um dann halt Handlungsmaßnahmen vorschlagen zu können eigentlich.
Frau Attenmeier, herzlichen Dank, dass Sie uns Ihre Zeit gewidmet haben. Sie sind in Wien zu Hause. Ich gehe jetzt mal davon aus, in Wien ist das Wetter auch sehr schön, so wie hier in der Schweiz heute.
Ja, ich muss sagen, dass ich in Lunz am See zu Hause bin. Das ist etwas außerhalb von Wien, direkt am Lunzer See gelegen. Also werde ich vielleicht heute noch eine Runde schwimmen gehen bei dem tollen Wetter. Ja.
Viel Spaß dann dabei und herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank.
Attenmeier, sie ist Biologin an der Uni Wien und hat ihre Doktorarbeit über Binnengewässer gemacht und an dieser Studie mitgeschafft. Dankeschön auch für die rege Diskussion zum Mikroplastik und für Ihre Mails, die Sie uns geschickt haben. Wir haben mehr Informationen dazu auch zu dieser Sendung unter srf1.ch. Dort auch über ein Interview über Mikroplastik im Blut, dass das gefunden worden ist. Da hat der Experte Peter Wick Antworten dazu, wenn Sie Lust haben, gerne zum Nachlesen bei uns auf der Seite.
Street, concentrating on trucking right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one mad, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. Bitch.
I heard a dark voice beside me say, would you like something harder? She said, I got it, you want it, my harvest is the best, and if you try it, you'll like it. I'm wallowing a dreadlock holiday.
Intensive Minds und Dreadlock Hall.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.